HR3. Bärbel Schäfer.
Unseren heutigen Gast des Tages, den Sternekoch Kolja Kleeberg, werden die meisten von uns sicherlich in seiner Rolle als Fernsehkoch oder als Kochbuchautor kennen. Und nur die wenigsten von uns haben wahrscheinlich schon mal sein Sterne-Restaurant in Berlin besucht und dort tatsächlich einen Tisch gebucht und auch gegessen. Kolja kocht raffiniert, kreativ und köstlich. So heißt sein neues Buch. Und bei der Buchmesse, auf der Frankfurter Buchmesse, habe ich ihn letzte Woche getroffen. Auf der ARD-Bühne haben wir ein Gespräch mit einer geführt vor wirklich vielen, die uns dort zugehört haben. Und ich wollte von ihm wissen, ob er meistens in der Rolle des Gastgebers ist oder ob er eigentlich auch ein ganz guter Gast ist.
Ja, ich werde natürlich auch oft gefragt, ob ich denn ein schwieriger Gast bin, wenn ich irgendwo essen gehe. Aber eigentlich, wenn ich essen gehe, dann will ich einen schönen Tag haben und mich nicht ärgern. Und klar, nobody's perfect, also kann auch mal beim Kollegen irgendwas daneben gehen. Das Einzige, wo ich richtig stinkig werde, ist, wenn ich merke, dass sich jemand einfach keine Mühe gibt. Mhm. Sondern einfach so vor sich hin, oh ja, ist ja egal.
Aber jetzt ganz ehrlich, wenn Freunde Sie einladen, bei denen schießt doch der Puls in die Höhe, da ist das Adrenalin doch irgendwie auf 210, wenn man weiß, der Profi-Sternekoch kommt und ich mache da meinen ollen Pfannkuchen, oder?
Ja, da habe ich schon einige Schwitzen sehen, aber ich versuche den immer vorneweg die Pein zu nehmen und dann sage ich ja, mach doch Wurstbrot oder so, das esse ich eh am liebsten.
Genau, also um Rezepte wird es heute gehen, um das Gucken in die Töpfe, um das Brennen am Herd, um die Leidenschaft am Herd. Und Sie haben uns in die Sendung ein neues Buch mitgebracht, Kolja kocht, raffiniert, kreativ und köstlich. Am Anfang steht das Ei, glaube ich, bei vielen am Sonntagmorgen. Ne? Kann man viel falsch machen eigentlich beim Eierkochen, außer hart oder weich?
Oh, man kann ganz, ganz viel falsch machen. Und man denkt ja meistens, das frischeste Ei muss eigentlich das beste Ei sein. Mhm. Aber das stimmt gar nicht. Ein Ei muss so zwischen 10 und 12 Tage alt sein, dann schmeckt es am besten. Das muss quasi so ein kleines bisschen reifen.
Aber kaum einer von uns hat doch noch Hühner im Hühnerhof. Ich weiß ja eigentlich gar nicht mehr genau, wann das Ei in meinem Supermarkt im Zehnerkarton oder bei meinem Gemüsehändler, der auch Eier hat, wenn ich die Eier dann kaufe. Kann man ja das sehen? Verändert sich? Sieht man das über die Eierschale?
Ja, man kann das. Es gibt da einen Test. Das Ei hat ja so eine kleine Luftkammer. Aha. Und die Luft entweicht daraus. Das heißt, ein ganz, ganz frisches Ei. Wenn man das in ein Glas Wasser legt, dann schwimmt das oben. Und umso älter es wird, umso weiter sinkt es dann nach unten. Wenn man das Ei aufschlägt, dann kann man auch sehen, wie frisch es ist. Wenn das Eidotter so einen richtig schönen Hügel bildet, ja, das ist ein Zeichen dafür, dass da noch genug Spannkraft drin ist, dass es auch sehr frisch ist. Aber wenn es dann so eingesackt ist, wenn das quasi
ist ein bisschen müde
auf einer Ebene mit dem Ei weiß oder mit dem Ei klar ist, dann ist es müde geworden, ein
also
müdes Ei, genau.
Demnächst alle HR3-Hörer da mit einem Wasserglas im Supermarkt, um zu testen, ob die Eier noch schön. Ei-Irrtümer finde ich ganz lustig, weil Sie erwähnen darin auch in Ihrem Buch Kolja kocht den Gastrokritiker Alexandre Balthasar, der irgendwie, wie viele Eierrezepte hat er mal zusammengesammelt?
583, glaube ich, so ungefähr war es.
Also das ist ja eine richtige Kultur des Eis.
Ja, man kann Ei kochen, braten, roh essen, aufschlagen für eine Sabayone, Spiegelei, Rührei, Omelette. Man kann sie hart kochen und mit vielen verschiedenen Soßen servieren. Man kann Kaviar dazugeben oder Speck. Man kann sie hart kochen und in Scheiben schneiden und Schnittlauch drüber. Und mein Lieblingsrezept für die was mitschreiben wollen, das sind schwedische Eier.
Ah.
Schwedische Eier, ich weiß gar nicht, ob die in Schweden das so machen. Aber ganz, ganz einfach, man kocht Eier 6 Minuten, aha, dass sie gerade wachsweich sind. Also was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn das Ei weiß noch so glibberig ist und man kann das wie so eine Suppe schlürfen.
Das mag, glaube ich, kaum einer noch, ne?
Nein, bei diesem 6-Minuten-Ei, da muss das Eigelb so richtig schön cremig sein, dass so ein bisschen läuft. Achtung, gibt fürchterliche Flecken auf der Hose. Und dann breche ich die gekochten Eier auseinander, also nachdem sie geschält worden sind, breche ich mit den Fingern, dass die so schön unregelmäßig sind. Und dann kommt gebräunte Butter mit ein bisschen Blattpetersilie, die da in dieser gebräunten Butter so ein bisschen frittiert, der läuft gerade das Wasser im Mund zusammen, in der braunen Butter wird die Blattpetersilie frittiert und dann kommt die braune Butter über dieses wachsweich gekochte Ei oben rüber, ein bisschen Meersalz, Schwarz und Pfeffer.
Wo ist der Herd, Kolja? Warum sitzen wir hier vor einem Glas Wasser? Schrecken Sie Eier eigentlich noch ab? Machen Sie das?
Nein, also abschrecken muss man sie gar nicht. Wenn ein Ei sich schlecht pellen lässt, dann ist es ein sehr frisches Ei. Dann hängt es sozusagen noch an seiner Haut. Umso gereifter das Ei ist, umso leichter lässt es sich schälen.
Ich habe das Gefühl, Sie machen das nicht zum ersten Mal.
Nein, ich habe es gestern schon mal gemacht.
Dann müssen wir gleich noch klären, warum Kochen denn tatsächlich sexy macht. Gleich mehr mit Kolja Kleeberg. Also, Kolja, Liebe geht durch den Magen, aber Kochen macht sexy. Das musst du uns jetzt hier nochmal ganz kurz erklären.
Köche sollen sexy sein, ja. Als ich in der Lehre war und zum ersten Mal dann für Freunde gekocht habe, und da waren auch Mädels dabei, da muss das mal vormachen, da habe ich so am Herd gestanden und habe eine Pfanne geschwenkt. Und da sagte eine Freundin von meinem besten Freund, jetzt weiß sie, warum alle sagen, Köche wären so sexy. Weil wir so einen gewissen Schwung im Arsch haben. Nicht?
Ja, den lockeren Hüftschwung. Aber wenn man sich jetzt verabredet und man hat das erste Date, wollen ja, wenn man nicht essen geht, viele überzeugen mit einem Gericht dann für die neue Affäre. Am Anfang ist es vielleicht noch eine Affäre und kann dann etwas mehr werden. Gibt es so ein ultimatives Gericht, was jeder hinkriegt und womit man vielleicht auch das Herz des anderen gewinnen kann?
Bei der Kerner-Sendung, da hatten wir mal eine Folge, da ging es um aphrodisierende Gerichte. Also Austern oder Kaviar oder was weiß ich was, Staudensellerie. Aber ich habe das alles durchprobiert, hat sich nichts geändert. Ich finde ein schönes, leichtes Pasta-Gericht, weil wenn man Pasta isst, dann werden Serotonine ausgeschüttet, Glückshormone. Und wenn das bei beiden gleichzeitig passiert, so eine schöne Pasta, eine leichte Spaghetti Carbonara, fände ich bei so einem ersten Date eigentlich ganz passend.
Jetzt schlägt Ihr Herz ja seit etwas längerer Zeit für eine Frau aus Hessen. Was verbinden Sie denn mit der hessischen Küche?
Mit der hessischen Küche, vor allen Dingen hier in Frankfurt natürlich grüne Soße. Mhm. Ich liebe grüne Soße mit Kartoffeln, mit Pellkartoffeln, mit Tafelspitz, mit abgekochten Eiern zum Beispiel, mit kaltem Braten finde ich es wunderbar. Das ist für mich zum einen der Inbegriff von hessischer Küche, dann alle Wurst natürlich und ein Einkauf hier in der Kleinmarkthalle in Frankfurt, wenn ich mal hier in Frankfurt bin. Ich liebe das. Also jetzt, mir läuft schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Jetzt glaube ich, da müssten die besten Steinpilze von Frankfurt da zu kriegen sein. Und wenn man dann darüber geht, vielleicht zuerst mal ein kleines Glas Weißwein beim Italiener und dann schauen, was es so gibt. Ein schönes Stück abgehangene Rinder, Oberschale, Rouladen draus machen, Steinpilze dazu.
Ja. Jetzt sagen Sie ja, Kochen ist eben auch ein Handwerk, bei dem natürlich alle Sinne angesprochen werden. Wenn wir die Produkte, wenn sie denn nicht schon seit Wochen unter so einer Plastikfolie liegen, frisch in die Hand nehmen, dann strahlen sie einen Duft aus. Wir riechen, wir schmecken, wir fühlen. Welche Sinne sind denn besonders wichtig beim Kochen? Oder was ist der wichtigste?
Das Schöne ist, dass alle Sinne beim Kochen angesprochen werden. Riechen, schmecken, hören, fühlen, sehen. Wenn ich eine schöne Tomate sehe, dann spricht die mich schon von der Farbe und von ihrem Glanz her an. Wenn sie einen Duft ausströmt, dann riecht es nach Sommer, dann riecht es nach Italien. Wenn ich sie dann anfasse, dann sollte sie nicht zu hart sein und sie so schön schwer ist. Schmecken ist, ja, man könnte jetzt sagen, schmecken ist der wichtigste Sinn, aber alle anderen Sinne sind eigentlich auch wichtig. Sogar Hören ist wichtig. Wenn ich in der Küche ein Stück Fleisch in der Pfanne habe und ich drehe mich gerade um und schneide irgendwas auf dem Brett, dann höre ich, ob das Fleisch gerade zu heiß brät oder zu...
Der Sinn ist bei mir, glaube ich, etwas verkümmert, weil das Fleisch ist immer irgendwie einen Tick zu lang in der Pfanne. Worauf muss ich denn achten, genau auf welchen Ton?
Es gibt ja nicht umsonst Worte, die herrlich lautmalerisch umschreiben, was da passiert. Brutzeln. Brutzeln ist ja so etwas, es brutzelt in der Pfanne, nicht? Und genauso hört sich das dann in der Pfanne an. Wenn zum Beispiel ein Stück Butter, wenn ich Fleisch brate, dann gebe ich ganz zum Schluss ein Stück Butter rein. Und wenn die braune Butter dann aufschäumt, dann gibt es so einen schönen Duft nach Haselnüssen. Und wenn die braune Butter dann übers Fleisch kommt, das zischelt dann so ein bisschen. Zischeln ist auch so ein schönes Wort.
Also dieses Gefühl, wenn Sie tatsächlich mit diesen Produkten arbeiten, diese Liebe und diese Neugier, die ist nach so vielen Jahren im Geschäft, nach all den Gerichten, die Sie schon gekocht haben, immer noch da?
Das ist jeden Tag da, wenn ich ein schönes Produkt sehe, wenn ich ein Gericht koche. Wobei, witzigerweise koche ich am meisten zu Hause. Also richtig kochen, so von Zwiebelschälen bis am Ende selber essen, das mache ich zu Hause. Im Restaurant ist es ja eher aufgeteilt. Der eine macht nur Vorspeisen, der andere macht nur Zwischengänge, der dritte macht nur Fisch, der vierte macht nur Fleisch, der fünfte macht nur Desserts. Wenn ich das alles selber und alleine machen würde, wäre ich ja ramdösig. Deswegen habe ich Spezialisten, sage ich mal, die dann jeweils einen Teil davon übernehmen. Ich koordiniere das, ich denke mir die Gerichte aus, ich schmecke ab, ich bin auch viel bei den Gästen, das heißt, ich bin immer rein, raus,
das in der Küche, draußen. Das ginge gar nicht, dass Sie konstant an einer Stelle dieser ganzen Produktionskette dann tatsächlich
wären. Ich hab 16 Köche, 6 Lehrlinge, 10 Ausgelernte in der Küche und für die Menge, die wir da produzieren, wenn 60 Gäste bei mir im Restaurant sitzen und die essen jeder, was schon mal vorkommt, jeder 5 Gänge, dann sind das allein ja schon 300 Teller, die an so einem Abend angerichtet werden.
Dann müssen wir gleich mal klären, wie das geht. Von der Hausmannskost zum Sternekoch, okay? Mit Kolja Kleeberg.
Wir normalen, ganz normalen Alltags- oder für Freunde und Familienköche haben ja meist ein Kochbuch zu Hause, an das wir uns halten. Oder so ein Rezeptbuch, vielleicht noch von der Mama, wo sie die Lieblingsrezepte der Familie eingetragen hat. Aber so ganz so locker und so lässig wie bei Kolja Kleeberg zum Beispiel in einer Fernsehsendung sieht das ja nicht immer bei uns aus, wenn wir ganz ehrlich sind. Deswegen habe ich Kolja Kleeberg in der letzten Woche auf der ARD-Buchmesse gefragt, wie kann uns das denn eigentlich gelingen, dass wir selbst noch kreativer werden, dass unsere Gerichte dieses ganz besondere Extra bekommen und wir vielleicht anfangen, uns auch von den Kochbüchern zu lösen. Wie geht das, Kolja?
Ganz viel kann frei geschaufelt werden im Kopf, kann Kreativität freisetzen, wenn ich ein paar Grundbegriffe weiß. Also wenn ich zum Beispiel weiß, wie Eier kochen geht, dann kann ich da halt ganz, ganz viele Sachen draus ableiten. Das ist auch, sage ich mal, der Sinn dieses Buches. Ich erkläre ganz viel, wie zum Beispiel eine Hackmasse zubereitet wird. Mhm. Also für Hackbraten, für Buletten und so weiter. Das ist eine Faustregel, nenne ich das, ganz
genau,
einfach.
Fünf-Fingerregel nennen Sie die.
Oder Fünf-Fingerregel, genau. Ich mag diese einfachen Regeln, die man dann sich nicht aufschreiben muss, sondern die man im Kopf behalten kann. Ein Pfund Hackfleisch, kann ruhig gemischtes Hackfleisch vom Metzger sein. Ein Ei, eine Zwiebel, ein Brötchen, eine Tasse Milch. Pfannkuchenteig, auch ganz einfach. Eine Tasse Mehl, eine Tasse Eier, eine Tasse Milch. Wenn ich das mal als Grundlage habe und wenn ich auch verstanden habe, was das Fleisch da drin macht, was das Ei da drin macht, was das Brötchen da drin macht. Das Brötchen macht locker und das Ei wiederum bindet das Brötchen, weil das Fleisch eigentlich genug Eiweiß hat, um zu binden. Wenn ich das mal verstanden habe, dann kann ich unglaublich spielen mit dieser, also ich kann bestimmt ein ganzes Jahr durch jeden Tag eine andere Boulette machen.
Sagt der Sternekoch Kolja Kleeberg. Sie schütteln das natürlich aus dem Ärmel. Wahrscheinlich kann man sie eh nachts wecken und sie können sofort ein mehrgängiges Menü zaubern. Steckt dann auch in Ihrem Stramm Max oder in Ihrem Spiegelei auch dann der Sternekoch, diese Prise extra?
Ja, naja, was heißt der Sternekoch? Der Sternekoch, das ist so ein Begriff, der schreckt vielleicht viele Leute eher ab. Genau wie Sterne-Restaurant. Also ich weiß auch nicht, wie man Sterne kocht. Ich weiß, wie man Nudeln kocht, wie man Fleisch brät und Fisch brät, aber wie man Sterne kocht, das ist ja eine Beurteilung vom Guide Michelin. Und ich freue mich, dass ich jetzt seit fast 19 Jahren den Stern mit meinem Team immer wieder bekommen habe.
Deswegen sind Sie, glaube ich, auch ein bisschen bescheiden in der Antwort. Ich glaube, Sie wissen ganz genau, wie man sich die Sterne erkocht. Das ist enormer Stress für dieses Team. Das ist Hochleistungssport. Also darüber müssen wir uns gleich noch ein bisschen was verraten.
Ja, der liebe Eckhard Witzigmann, ein ganz großer Kollege, er hat mal gesagt, das ist wie zweimal am Tag Formel 1 fahren. Einmal mittags, einmal abends. Klar, das ist sehr anstrengend. Aber die Rezepte, die da im Buch sind, die haben natürlich ein bisschen mehr vielleicht als jetzt die normale Frikadelle. Ich habe ein Rezept drin, das ist geschmorte Boulette mit Sofrito. Das ist eine portugiesische Tomatensoße mit viel Paprikawürfeln drin. Die Boulette wird gefüllt mit einer Scheibe Ziegenkäse.
Lecker.
Das sind zwei Sachen, also nicht nur einfach Tomatensoße, sondern die Paprikawürfel drin, dann mit Ziegenkäse gefüllt, also so ein kleiner Twist, ein kleiner Pfiff, sage ich mal, dabei. Und die Boulette wird in dieser Tomaten-Paprikasoße geschmort. Also drei Sachen, die ungewöhnlich sind, aber letztendlich ist es eine Boulette mit Soße.
Eine Boulette mit einem kleinen Geheimnis dann drin und einem überraschenden Geschmack, der sich dann offenbart, wenn man es auf der Zunge hat. Jetzt sind vielleicht Hörer dabei, die sagen, ich koche auch ganz gern. Es sind vielleicht junge Leute dabei, die sagen, ich möchte auch den Weg des Kochs einschlagen und haben das Ziel, Sternekoch zu werden. Was ist vielleicht noch nicht so bekannt? Was bleibt vielleicht auch auf der Strecke bei so einem anstrengenden Weg?
Ja, in dem Wort Leidenschaft steckt ja auch Leiden mit drin. Klar, man arbeitet abends, man arbeitet dann, wenn andere frei haben. Man sorgt ja für die Freizeit der anderen. Es ist einfach sehr, sehr viel Arbeit. Es ist zeitlich anstrengend, es ist physisch und psychisch anstrengend. Man wird mit einem ganz, ganz tollen Job und mit viel Erfolgserlebnissen jeden Tag verwöhnt. Bei uns im Restaurant ist das schon so, wenn jemand ein gutes Essen gegessen hat, wenn jemand einen schönen Abend verbracht hat, dann sieht man das im Restaurant, dann lächeln die Leute, dann strahlen die Leute und das ist, glaube ich, eine Belohnung, die es in nicht vielen Berufen gibt.
Aber es heißt natürlich, Sie sind auch Vater von drei Kindern, das heißt natürlich auch bei diesen Arbeitszeiten muss dann das Familienleben eben jemand anders schmeißen, ne?
Das ist vollkommen richtig, das ist auch gar nicht so einfach, bei mir gibt es eben keinen Montag bis Freitag und Samstag, Sonntag frei, aber mein anderer Berufswunsch, das war Schauspieler. Das habe ich auch am Theater gemacht, angefangen zumindest. Und da wären die Arbeitszeiten genauso gewesen.
Da wollen wir gleich noch ein bisschen drüber reden, über diesen Traum und dieses Entertainment gehen, was ja auch in Ihnen dann tatsächlich schlummert. Was sind Argumente, warum man heute diesen für Sie ja wunderbaren Beruf erlernen soll? Koch.
Ein Traumberuf. Warum?
Als ich gelernt habe, da gab es ein wunderbares Lied im Radio. Da musste schon für den Beruf geworben werden. Komm zu uns ins Team der Gastlichkeit, da wo deine Zukunft stimmt. Wir haben dann immer in der Küche gestanden und uns an den Kopf gefasst, weil es ist ein anstrengender Job, aber er macht unglaublich viel Spaß. Hat viel mit Leben zu tun, hat viel mit Lebenslust, mit Lebensfreude zu tun. Und man kann diesen Beruf wirklich mit großer, großer Freude ausüben.
Dann sprechen wir gleich drüber, über Ihren Traum, der ja auch Sterne auf den Walk of Fame bringt, den des Schauspielers. Okay, Kolja Kleeberg, heute unser Gast des Tages. Den großen Traum, nicht nur ein exquisiter Sterne, ausgezeichneter Koch zu sein, sondern vielleicht auch einer der großen Schauspieler in unserem Land. Und diesen Traum ist er auch nachgegangen, den ist er richtig angegangen mit Schauspielunterricht, mit Gesangsunterricht. Und ich wollte von ihm auf der Frankfurter Buchmesse am letzten Sonntag wissen, ob er sich eigentlich noch erinnern kann, mit welchem Text er sich damals beworben hat.
Ja, mit Der Erzbischof ist da von Peter Sattmann. Mhm. Das ist ausgerechnet ein Stück über einen erfolglosen Schauspieler, der in der Kulisse sich mit einem Mädel vergnügt und dabei seinen Auftritt verpasst und total nervös ist und trotzdem noch versucht, auf die Bühne zu kommen und seinen Einsatz noch hinzukriegen. Vollkommen zu spät stammelt er, der Erzbischof da. Er soll eigentlich sagen, der Erzbischof ist da und das ist natürlich das Ende seiner Karriere. Dieses Buch beschäftigt sich tatsächlich mit, ja, auch mit dem Traum, Schauspieler zu sein, Schauspieler zu werden, aber auch mit dem, was einem da passieren kann, wenn man da nicht richtig erfolgreich ist.
Aber Sie waren ja eigentlich schon auf dem Weg. Abitur, Ausbildung zum Schauspieler, Gesangsunterricht. Sie haben im Stadttheater in Koblenz auf den Brettern, die ja immer die Welt bedeuten, dann tatsächlich auf der Bühne gestanden. Warum sind Sie den anderen Weg nicht weitergegangen? Wer hat Sie denn da verführt in die Küche?
Zum einen muss ich klar sagen, ich habe die Schauspielausbildung quasi Learning by Doing am Stadttheater in Koblenz genießen dürfen. Hab da gearbeitet, hab Rollen gespielt, war Inspizient, war Regieassistent. Und dann habe ich eben noch einen Platz an der staatlichen Schauspielschule gesucht. Und das ist halt unglaublich schwer. Hannover waren das 1200 Bewerber für 11 Plätze. In München hätte ich dann am Zinnerstudio anfangen können, einer privaten Schule. Und an einem der ersten Tage sollte ich einen Hund spielen.
Klingt natürlich ein Hund. Nach sehr
ich sollte
Text.
Mich auf den Boden setzen, mit dem Schwanz wedeln. Und das kam mir irgendwie komisch vor. Da habe ich gedacht, wenn das jetzt dein Berufsleben so weitergehen soll, ob du das durchhältst. Und es war wirklich auch die Überlegung, ich wollte schon auch Spaß in und an meinem Leben haben. Und irgendwann mit 50 zu merken, dass man es nicht gepackt hat, sondern jetzt noch 15 Jahre irgendwo an so einer kleinen Bühne irgendwo in Singen oder sonst wo als
aber was macht
kleiner
Sie sicher,
Schauspieler zu bleiben, das wollte ich nicht.
Was hat Sie denn so sicher gemacht? Jetzt haben Sie uns immer noch nicht verraten, wer Sie dann verführt hat, sich an den Herd zu stellen. Ja, das müssen Sie gleich nochmal nachholen. Aber für beides braucht man ja eben auch Begabung, sowohl für die Schauspielerei als auch natürlich für das Kochen. Was hat Sie denn so sicher sein lassen, dass es beim Kochen da ist?
Kochen konnte ich schon immer. Ich habe mit 14, glaube ich, angefangen, zu Hause zu kochen. 14, da sind wir einmal umgezogen, deswegen kann ich das so relativ genau einordnen. Mit meiner Mutter bin ich immer sehr, sehr viel ins Gasthaus gegangen, aber irgendwann hatten wir beide da keine Lust mehr drauf und dann habe ich angefangen, zu Hause zu kochen und vorzubereiten, bis sie dann nach Hause gekommen ist. Ich habe mit 14 dann schon Essen und Trinken gelesen und meine Familie und ich und der Feinschmecker und sowas und habe Rezepte daraus nachgekocht. Das ist mir immer relativ leicht von der Hand gegangen.
Also die Leidenschaft war dann schon früh da. Wir lernen ja alle von unseren Müttern oder wenn der Vater zu Hause kocht, von unseren Vätern, meistens immer diese Hauptgerichte. Also in Familien werden ja selten jetzt groß mit Vorspeisen. Oft gibt es dann noch ein Dessert dazu gekocht. Man denkt ja nicht in Gängen, wenn man für eine Familie kocht, sondern an die Rouladen, an die Spaghetti, an den Fisch, an den
Nudelauflauf.
Braten, an den Nudelauflauf, genau, mit oder ohne Fleischwurst dann. Was sind die Gerichte Ihrer Kindheit, wenn Sie jetzt Ihre Mutter erwähnen und an Ihre Mutter denken?
Nudelauflauf, Rinderrouladen, Gulasch, gefüllte Paprikaschote und schlicht und einfach gekochte Nudeln mit gekochtem Schinken und Paprikasalat.
Das ist es. Also gleich mehr übers Kochen mit Kolja Kleeberg.
Kolja Kleebergs erfolgreicher Weg in die Küche war nicht von Anfang an so ganz klar. Also wir haben es ja von ihm erfahren, am Anfang stand der Traum von der großen Schauspielerei, den Brettern, die die Welt bedeuten. Und die Uni, die hat Kolja Kleeberg auch mal ausprobiert.
Ich habe zwischendurch studiert, ich habe Romanistik, Germanistik, Pädagogik angefangen. aber die Uni, das, ich glaube, ich brauche so einen Ort, wo man mich dazu zwingt. Naja. Also Uni selber alles machen, selber alles sich suchen, den Stundenplan raussuchen und so, das war nicht meins. Viel zu gefährlich für mich.
Und die Hierarchien in der Küche, das wissen alle, die da mal hinter die Kulissen geblickt haben. Ich habe auch mal eine Ausbildung in der Gastronomie gemacht. Die sind ja schon sehr hierarchisch und sehr streng eben auch organisiert. Also das brauchen sie ein bisschen.
Ich bin von Natur aus ein relativ fauler und gemütlicher Mensch. Koch zu sein, lässt mir einfach gar keine Möglichkeit, faul zu sein. Also bei einem 14-Stunden-Tag, da schafft man einfach nicht, faul zu sein. Da hat man gar keine Zeit mehr zum faul sein. Wobei mich diese 14 Stunden überhaupt nicht stören. Das ist einfach...
Spüren Sie Zeit noch, wenn Sie kochen?
Ich spüre 6 Minuten, dann weiß ich, dass das Ei fertig ist. Ich unterscheide halt nicht in Arbeitsanfang, Arbeitsende, sondern ich fange an zu arbeiten, wenn ich aufwache, und ich höre auf zu arbeiten, wenn ich ins Bett gehe, weil mich das die ganze Zeit bewegt, berührt. Irgendwelche neuen Gedanken, Ideen, auch Gedanken an Gäste oder natürlich ans Restaurant. Das heißt, das läuft einfach immer so weiter. Also ich merke das dann nicht richtig.
Packen Sie doch mal eine der Anekdoten aus, die jetzt so durch Ihren Kopf schießen. Weil wir wissen, im Restaurant V, was Ihnen ja gehört, was in Berlin eine der Top-Adressen ist, gehen ja auch viele prominente nationale und internationale Stars ein und aus. Haben die dann noch mal ganz andere Wünsche, Jodie Foster oder Lenny Kravitz, wenn die etwas ordern, oder bestellen die auch ganz normal à la carte?
Jodie Foster hat bei uns einen gemischten Salat gegessen und danach ein Stück Fisch. Und dann kam 3-4 Wochen später ein Artikel im Pan Am Magazine. Mhm. Und da hat sie über uns berichtet, dass sie bei uns gegessen hat. Und wir waren, ab dem Moment waren wir voll mit Amerikanern jeden Tag, nur wegen eines gemischten Salates und einem Stück Fisch.
Was hatte der Salat, was andere Salate nicht haben?
Viel Grünzeug.
Überraschend.
Pierce Brosnan. Und hatte sich angekündigt, das war zu einer James-Bond-Premiere in Berlin. Remington Steele, James Bond, ist einer meiner Lieblingsschauspieler. Da ist man natürlich auch so, wow, Wahnsinn, toll, klasse, was mache ich dem denn? Dann hatte ich mir alles Mögliche überlegt. Und er saß dann abends da mit so einer Truppe von 10 Leuten. Natürlich wollte ich ihn verwöhnen, und der hat auch einen gemischten Salat und ein Stück Kabeljau gegessen.
Das gibt's doch gar nicht. Das scheint ja irgendwie bei den Hollywood-Stars irgendwie das gängige Gericht zu sein.
Wobei ein schöner Salat mit Thunfisch und Zwiebeln und grünen Bohnen.
Salat nicht Spaß.
Salat nicht Spaß wäre das dann.
Genau, das spielt das Ei auch schon wieder eine Rolle. Was sind die Sternstunden? Sie haben jetzt, wie viele Jahrzehnte kochen Sie?
Die Ausbildung habe ich Mitte der 80er gemacht, 86 bis 89.
Ja, dann kochen Sie ja schon einige Jahrzehnte.
Ja, ist schon ein bisschen.
Was muss man mitbringen für diesen Beruf?
Man sollte Menschen mögen. Es gibt viele Köche, die trauen sich nicht raus aus der Küchentür, und die realisieren nicht, dass sie ja für Menschen kochen. Dass der Teller einem Mensch vorgesetzt wird, dass der Freude daran haben soll. Es gibt viele Kollegen, die, ich nenne das mal, die finden ihren eigenen Teller ganz toll, ihr Gericht ganz toll. Aber sobald es aus der Tür raus ist, interessiert sie das nicht mehr. Und da bin ich ganz anders. Ich glaube, ich bin auch Koch geworden, weil ich gerne Gäste habe, gerne bewirte und weil ich gerne auch mit Menschen zu tun habe.
Aber das ist eben auch Ihre besondere Begabung. Ja. Und mittlerweile hat man das Gefühl, viele Köche sind eben auch schon Entertainer, weil wir natürlich alle die Kochsendungen immer wieder gucken. Hätten Sie das gedacht, dass es mal so ein Beruf auch der Öffentlichkeit wird, als Sie angefangen haben? Dass Köche mittlerweile Fernsehstars sind?
Das hätte ich nicht gedacht. Das war auch nicht meine Absicht. Und ich kann auch jedem, der Koch lernt, um das zu erreichen, raten, das sollte nicht der Ansporn sein. Nicht jeder Koch wird dann irgendwann mal vor einer Kamera stehen.
Was macht die Faszination von Kochsendungen eigentlich aus? Haben Sie eine Erklärung dafür? Weil wir sitzen ja alle auf dem Sofa, wir riechen nichts, wir schmecken nichts. Ich glaube, in den seltensten Fällen wird es auch tatsächlich nachgekocht, was wir uns dann anschauen.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass viele eine Kochsendung sehen mit der Tüte Chips und der Dose Bier und nach der Stunde dann sagen, boah, was haben wir gut gegessen. Ich glaube, Kochen, das ist so ein bisschen wie Fußball. Eigentlich denkt ja fast jeder, er kann es irgendwie ein bisschen. Also zumindest ein Spiegelei oder ein bisschen Speck in die Pfanne. Wenn man das dann sieht, dann, glaube ich, denken viele, ach, das könnte ich vielleicht mal ausprobieren.
Kochen kann eigentlich jeder, der ein Kochbuch besitzt und lesen kann. Aber wenn es ans Eingemachte geht, dann tun sich natürlich irgendwie ganz, ganz schnell die Grenzen auf, wenn es mal was anderes sein soll als diese olle Spaghetti-Soße oder die schnöden Fischstäbchen. Wer in die Welt des Kochens wirklich einsteigen will, der braucht auch die Basics. Gewürze, fangen wir damit mal an. Was empfiehlt der Meister Kolja Kleeberg?
Also ein gutes Salz. Nicht nur so ein normales Streusalz, sondern ein schönes Meersalz sollte unbedingt dabei sein. Ein schwarzer Pfeffer in ganzen Körnern. Schwarzer Pfeffer heißt, dass es ungeschälte, reif geerntete Körner sind. Das heißt, ein schwarzer Pfeffer hat immer mehr Aroma als ein weißer. Weißer Pfeffer ist eigentlich ein kastrierter Pfeffer. Ich finde, Muskat gehört unbedingt dazu. Wacholder, Piment, Lorbeer, Nelke.
Und bei den Küchengeräten? Außer einem schönen scharfen Messer natürlich.
Kleines Messer, großes Messer. Eine Reibe, so eine feine Reibe, auf der man Parmesan reiben kann, Meerrettich reiben kann, Muskatnuss reiben kann. Die finde ich ganz wichtig. Eine Küchenschere, wenn man gerne Brathähnchen isst vielleicht, aber ansonsten muss das nicht sein. Ein Holzbrett, bloß nicht diese blöden Plastikdinger, die irgendwann nach 2 Wochen anfangen, so Rillen zu haben und da klebt dann der halbe Fisch noch drin. Holzbretter haben den großen Vorteil, die riechen witzigerweise nicht, weil die Gerbsäure, die im Holz drin ist, die Bakterien, die da drauf eben irgendwann mal bleiben, abtötet. Mhm. Ist genauso wie Kochen mit einem Holzlöffel. Mhm. Ist ganz bescheuert, dass bei uns in der Profiküche eigentlich Kunststoffbretter vorgeschrieben sind. Die sind viel ungesünder als ein schönes, solides Holzbrett.
Und muss es die große Küche sein mit diesen ganzen, wenn man mittlerweile in so einen Kochladen geht, da gibt es ja Maschinen, da hast du ja das Gefühl, wenn du die kaufst, dann macht die eigentlich alles von alleine.
Also
haben die solche Extras?
Ich versaue mir jetzt natürlich jeglichen Werbevertrag, aber die größten und teuersten und schönsten Küchen, das sind die, in denen nie gekocht wird. Weißt du, so eine 50 Quadratmeter mit dem Dampfgarer in der Ecke, mit dem elektrischen Müllschlucker oder so. Das sind die Leute, die abends zum Italiener gehen.
Ja.
Also meine Küche zu Hause ist auch nicht riesengroß. Da ist ein Ofen drin, ein Herd drin, eine Küchenmaschine und einen Safter.
Und dieses Buch sollte dann vielleicht auch nicht fehlen in der Küche. Wie wendet man das am besten an? Also wirklich
erstmal als Lesebuch. Einfach mal abends hinsetzen mit einem schönen Glas Rotwein und einfach mal drin lesen. Also nicht jetzt, Seite 127, die Königsberger Klopse, die probiere ich jetzt aus, sondern erstmal lesen. Lesen wie in Roman.
Obwohl das ganz schön ist, da sind ja auch diese Rezepte so ein bisschen in ihrer Kindheit drin. Ne? So ganz einfach Pfannkuchen mit Schinken und das finde ich, mag ich selber überhaupt nicht, aber Sie lieben es, glaube ich, Berliner Leber.
Berliner
Kreuzberger Leber ist
also
drin.
Also Leber Berliner Art ist ja mit Apfel und Zwiebel.
Ja, und Kreuzberger.
Und ich habe es ein bisschen abgeändert. Kreuzberger Leber, also türkische Leber sozusagen, ist eine Kalbsleber, die mit Sumak gewürzt wird. Mhm. Sumak ist ein türkisches Gewürz, was so ein bisschen säuerlich-zitronig schmeckt. Ich mache da so einen türkischen Brotsalat dazu. Kein Türke würde das jemals als türkisches Gericht erkennen, aber ich spiele auch manchmal mit Namen dabei so ein bisschen.
Also man hat das Gefühl, wenn man es liest, es kann eigentlich jeder kochen.
Ja.
Ist jetzt nicht wie beim Tanzen oder vielleicht bei der Musik, wo man noch ein bisschen Musikalität da mitbringen muss. Aber es ist ja auch ein kreativer Beruf. Das heißt, diese Kreativität schlummert in uns allen und wir können das alle wecken.
Man sollte Lust drauf haben. Aber ich sag mal, wer überhaupt keine Lust auf Kochen oder am Kochen hat, der wird sich natürlich auch kein Kochbuch kaufen, sondern vielleicht eher die schönsten 100 Lokomotiven aus dem 19. Jahrhundert oder sowas.
Man muss Lust aufs Kochen haben, dann klappt's auch mit der Kreativität am Herd, sagt unser Gast des Tages, Kolja Kleeberg. Es ist natürlich auch immer viel, viel Erfahrungssache dabei, wenn so ein Sternekoch so etwas behauptet. Wenn ich dann zum Beispiel an die Aubergine denke, dann fällt mir als erstes ein, dass sie bei mir in der Pfanne eher wässrig als kross wird. Leider bei Kolja Kleeberg ist das natürlich etwas anderes.
Bei Aubergine denke ich dran, Aubergine halbieren, einritzen, erstmal salzen, 20 Minuten stehen lassen, dann gehen Bitterstoffe raus und vor allen Dingen geht Wasser raus. Wenn ich dann ein bisschen Olivenöl drauf gebe, 20 Minuten in den Ofen, dann wird das Fleisch der Aubergine so richtig schön weich. Und dann gebe ich ein bisschen Ziegenfrischkäse drauf, geröstete Pinienkerne und ein bisschen Thymianhonig. Vielleicht noch ein bisschen Thymian oben drüber. Wunderschönes vegetarisches Gericht.
Ja, und eben salzen am Anfang.
Warum? Aubergine hat sehr, sehr viel Wasser. Wenn ich nicht ein bisschen von dem Wasser rauslocke, dann wird die so ölig und fettig, weil die dann das Öl aufnimmt. Das mag ich nicht so gern. Also richtig fettig soll es nicht sein.
Wollen wir noch verraten, wie der Fisch kross wird? Finde ich auch ganz gut.
Ja.
Ist ja mit der Haut am Braten und ohne Haut. Und da gibt es auch noch mal so ein bisschen Unterschiede. Manchmal wälzt sich bei mir der Fisch so ein bisschen die Ecken nach oben, wie so ein altes Käsebrot. Was mache ich falsch?
Wenn die Pfanne zu heiß ist, dann kriegt der Fisch quasi direkt so einen Hitzeschock.
Ja.
Und dann zieht sich das Eiweiß zusammen.
Der kriegt Angst.
Aber nur an den Rändern und der wölbt sich nach oben. Das kann ich verhindern, indem ich den Fisch in die lauwarme Pfanne lege und dann die Hitze hochschalte. Dann brät der Fisch langsam auf der Hautseite. Also ich gehe jetzt mal von einem Filet mit Haut aus. Es gibt noch einen Trick, einen kleineren Topf einfach auf den Fisch draufstellen, auf das Fischfilet, während das in der Pfanne ist. Und dann drückt der kleine Topf das Fischfilet flach in die Pfanne rein und die Haut wird ganz, ganz komplett kross.
Komm, einen schnellen Geheimtipp noch.
Wenn ich unterwegs bin, am Bahnhof, am Flughafen, dann werde ich oftmals gefragt, Au, Herr Kleeberg, wo ich Sie da gerade sehe, können Sie mir mal verraten? Und da ist mir einmal am Flughafen in Berlin das passiert. Da hat mich doch echt der vom Sicherheitspersonal, die einen dann abtasten, ja. Und er hat mich tatsächlich gefragt, sagen Sie mal, Herr Kleeberg, während er mich abgetastet hat, wie mache ich eigentlich die perfekten Bratkartoffeln? Da habe ich ihm das erzählt und er hat die ganze Zeit weitergetastet. Irgendwann nach 4 Minuten war es mir zu viel. Aber er hatte sein Rezept für die perfekten Bratkartoffeln. Nämlich Kartoffeln vom Vortag, die schneiden und dann tatsächlich relativ viel Öl nehmen. Das kann ich ruhig 2-3 Mal verwenden. Relativ viel Öl nehmen und die Kartoffelscheiben nach und nach in dieses heiße Öl reingeben. Das muss die richtige Temperatur haben. Die Temperatur kriege ich raus, indem ich einen Holzlöffel in das Öl gebe. Und wenn es dann so kleine Blasen schlägt, dann ist die Temperatur richtig. Und dann frittiere ich die Kartoffelscheiben fast. Und wenn sie dann knusprig sind, hebe ich sie raus. Und dann kommen die nächsten Kartoffelscheiben rein. Und dann habe ich richtig, richtig knusprige Bratkartoffeln.
Ja, kochen kann jeder, wenn man die richtigen kleinen Geheimnisse kennt, lieber Kolja. Du kennst sie natürlich alle. Was Kolja Kleeberg aber noch kennt, ist seine Gitarre. Und zur Schulzeit, ich glaube, das wussten die wenigsten von uns, hat er eine Band. Southern Comfort hieß die. Und das ist schon eine ganze Weile her. Aber singen und Gitarre spielen, das macht er immer nach wie vor noch leidenschaftlich gerne. Die ARD-Bühne war am letzten Sonntag dafür der perfekte Platz für den Koch, für seine Gitarre und wir hören jetzt mal rein.
She'd mess around with a bloke named Smokey, loved him although she knew he was cocky. It took her down to Chinatown, it showed her how to kick the gong around. Heidi, 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 ho.
Heidi, heidi,
heidi, ho. Bärbel, du auch. Achso, ja, ich kann sie jetzt gerade nicht sehen, nicht? Deswegen müsst ihr aufpassen, ob Bärbel Schäfer mitsingt.
Heidi, 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 ho. Heidi, 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 he.
Sehr schön.
Heidi, 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 ho. She had a dream about the king of Sweden. He gave her all the things that she was needing. He gave her a home made of gold and steel. A diamond car with big platinum wheels. Heidi, 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 ho.
Na los, 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 Frankfurt, komm, zeig mir was, gib mir was.
Dankeschön.
For me.
Ja, dankeschön ans Publikum und vor allen Dingen an Kolja Kleeberg. An der Gitarre. Ja, so stellt man sich ja einen Abend bei den Kleebergs zu Hause vor, ne? Schön Rotwein oder Southern Comfort, dann sie greifen zur Gitarre.
Ja, und die Nachbarn müssen auch dabei sein, weil die sonst an die Tür klopfen.
Herzlichen Dank nochmal für den Song. Ihr Applaus. Kolja Kleeberg habe ich ja auf der ARD-Bühne der Buchmesse getroffen. Sein neues Buch heißt Kolja kocht, raffiniert, kreativ und köstlich. Und zum Schluss geht's ja hier immer in die Fragerunde. Und wir haben von ihm erfahren, dass Kolja Kleeberg ja ständig nach Rezepten und nach Tipps gefragt wird. Und ich wollte von ihm nochmal wissen, was fragen ihn denn eigentlich immer die Gäste in seinem Restaurant? Was bekommt er da andauernd zu hören?
Eine Frage, die immer wieder gestellt wird, sagen Sie mal, da eben auf dem Teller, da war so was Grünes drauf. Was ist denn das? Welches Grüne meinen Sie denn? Naja, dieses Grün und es war links oben. Aha, und dann gehe ich im Kopf dann das Gericht durch und dann, das war Schnittlauch. Ach. Ach, Schnittlauch.
Ach so. Schatz, schreib dir das mal auf, Schnittlauch kaufen.
Schnittlauch also.
Vielleicht vervollständigen, wenn Sie Lust haben, am Ende diesen Satz. Ich würde gerne mal kochen für...
Oh, für Papst Franziskus.
Warum?
Da habe ich nämlich, ich war im NDR-Talk und dabei war Andreas Englisch da. Andreas Englisch ist der Journalist, der wirklich den größten Einblick in das Leben des Papstes, in das Leben im Vatikan hat. Er hat das so amüsant erzählt. Vor allen Dingen eine Geschichte vom Papst. Früher, die Päpste, die haben natürlich alle ihren Koch gehabt und haben in ihren Räumen gegessen. Der Papst geht in die Mensa. Immer zum Schluss des Essens, wenn schon fast alles aufgegessen ist, holt sich ein bisschen Hühnchen und ein bisschen Reis und ein bisschen das. Dann schiebt er seinen Teller in die Mikrowelle, da in der Mensa. Dann macht's Bing. Dann tut er sich ein bisschen Parmesan drauf und dann isst er das. Und er sagt jedes Mal beim Mittagessen, ja,
Ich weiß, dass ihr alle mich loswerden wollen, aber ich kenne euch und ich überlebe euch.
Aber vielleicht sollt ihr nicht immer von der Mikrowelle essen.
Genau, dann wäre das doch ein Geschenk, wenn sie für ihn kochen könnten. In der Küche ist manchmal die Stimmung auch sehr angespannt, wenn viele Gäste zum selben Zeitpunkt dann das Restaurant betreten und alle essen wollen. Gibt es da Momente, an denen Sie sagen, ich raste aus, wenn? Können Sie ausrasten?
Es gibt in der Küche immer so ein Blechkasten, also zwei. Es gibt einen Blechkasten, da ist Verbandszeug und so weiter drin, Pflaster und so weiter, Brandsalbe. Und es gibt einen Blechkasten, da ist eine Feuerlöschdecke drin. Und ich habe, das ist aber jetzt echt schon 15 Jahre her, mal vor lauter Wut, weil eine Köchin von mir etwas rausgegeben hat. Ich hatte gerade mit ihr über einen Tisch gesprochen. Da war eine Person dran, die keinen Fisch essen durfte. Und prompt ging eine kleine Vorspeise, ein Amüsbusch, mit Fisch raus. Es war zu spät. Hinter meinem Rücken ist die langgelaufen mit dem Gericht. Und als die Schwingtür von der Küche so ging, da frage ich, sag mal, was ist denn da jetzt gerade rausgegangen? Ja, das war das Amüsgirl für Tisch 31. Da, mit Fisch! Ja, wir haben doch gerade darüber geredet, kein Fisch! Und ich konnte es nicht mehr ändern. Und war ich so sauer, dass ich mit der Faust in diesen Blechkasten von der Feuerlöschdecke reingehauen habe. Und habe mir den zweiten Knöchel von rechts gebrochen. Und seitdem raste ich nicht mehr aus.
Tischmanieren sind für mich
absolut notwendig, aus Respekt vor dem, der mit mir am Tisch sitzt.
Auf meckernde Gäste reagiere ich
mit einem Glas Champagner.
Hätte ich die Schauspielschule wirklich beendet und wäre diesen Weg des Schauspielers weitergegangen, wäre ich heute
der deutsche Robert De Niro.
Für Bärbel würde ich kochen.
Bist du Vegetarierin?
Oder? Nein.
Nein. Dann Schweinsbraten mit Krautsalat.
Lecker. Würde ich auch essen.
Der beste Schweinsbraten wird aus dem Schweinebauch gemacht.
Könnte ich vielleicht doch was anderes?
Willst du einen mageren Schweinebraten?
Ja, gibt's das? Muss es? Gibt's nicht?
Ich könnte dir auch Schweinebauch machen. So auf chinesische Art.
Ja, nee, Schweinebauch, Gewürz, dieses Wort finde ich schon so fettig, klingt das, oder? Weiß ich nicht, wie Schweinebauch aussieht.
Knusprig, kross.
So wie Spanferkel?
Ja, genau.
Ja,
genau,
gut, dann genau nehme ich das. Sag das doch gleich.
Du musst mich noch fragen, ob es irgendwas gibt, das ich gar nicht esse.
Ja, sowas wie Leber und Niere, das würde ich jetzt gar nicht essen.
Ach so, und was esse ich nicht?
Was du nicht isst?
Ja.
Ja, was isst du nicht?
Jetzt frage ich dich mal was.
Ach so, was isst du nicht?
Ach so, da frag doch mich. Saure Bohnen.
Saure Bohnen. Also die gibt's nicht, sondern saure Bohnen mit Milch, das haben doch die Mütter früher immer gemacht, ne?
Ja, eben.
Milchbohnen. Ja, kennst du das noch?
Das ist echt das Einzige, was ich nicht mag.
Das würde ich nicht für dich kochen, was anderes. Einen schönen Lammauflauf könnte ich für dich machen.
Sehr fein. Mit welchem Gewürz?
Mit viel Rosmarin.
Oh ja.
Schafskäse. Tomaten.
Ah.
Ist aber kein Gewürz, ne? Thymian. Ich noch ein bisschen reinnehmen. Haut. Oregano. Ja, ich würde ganz viel Grünzeug damit reinnehmen, damit du sagen kannst, oben links das Grüne, was war das? Kolja Kleeberg, unser Gast an diesem Sonntag. Herzlichen Dank. Das ist dein Applaus.
Der Sonntagstalk in HR3. Bärbel Schäfer.